Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten.
Ja, hallo, herzlich willkommen beim Podcast Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Heute habe ich Christoph Hilger zu Besuch. Christoph ist Schauspieler, Stimmtrainer, Coach, hat schon an verschiedenen Universitäten für Theater oder für Schauspielerei gelehrt, hat auch einen Professorentitel daher, lebt heute in Köln und Christoph ist mit mir verbunden durch die Initiative für gewaltfreie Beziehungen Naht's mich nicht. Und da beraten wir gemeinsam Menschen, wenn der Bedarf besteht und klären sehr gerne auf. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Christoph. Und ja, es ist ja der Wochentalk und ich frage dich, was hast du die Woche mitgebracht?
Diese Woche habe ich jetzt gerade die letzten beiden Tage habe ich mit einem Freund aus alten Zeiten mal professionell zu tun gehabt, weil der jetzt in eine größere Position kommt und dann zwei Tage nach Köln kam. Und wir haben dann an seinem Ausdrucksthema gearbeitet und das war mal wieder höchst spannend.
An seinem Ausdrucksthema, das heißt, wie er Sprache einsetzt oder wie er wie er mit Sprache seine Worte und seinen Inhalt vermitteln kann?
Naja, der kommt in eine größere Position, die sehr viel mit Öffentlichkeit zu tun hat.
Ah, okay.
Und spätestens dann ist es ja interessant, herauszufinden, was bringe ich rüber? Mhm. Oder wo hakt es? Also bin ich in der Lage, etwas leicht zu vermitteln? Wo stehe ich mir auch selbst im Weg? Oder das ist halt tatsächlich mein Lieblings- und Lebensthema, auch für mich selbst von Anfang an gewesen, Transport. Also der Weg zwischen mir und jemand anderem.
Ja.
Was passiert auf diesem Weg, wenn ich die besten Absichten habe und es kommt auf der anderen Seite nicht so an, wie ich das gedacht hatte?
Das passt irgendwie auch ein bisschen zu mir. Können wir uns vielleicht auch mal unterhalten.
Das ist eine wirklich spannende Sache. Ich habe das ja mit einigen Leuten auch von Naht's mich nicht schon gemacht. Mhm. Das heißt, da für alle Kooperationspartner biete ich praktisch mal so eine Schnupperstunde an,
dass
man mal ausprobieren kann, was bringt man denn rüber und an was kann man vielleicht arbeiten.
Ja.
Und ja, wir sind ja einfach subjektiv. Wir kommen auf die Welt und dann machen wir ein Tönchen und dann kriegen wir noch einen Klaps, wenn wir kein Tönchen machen. Ab da ist Stimme. Mhm. Und typischerweise wird das ganz selten überprüft, jetzt an dem Thema Stimme.
Okay. Also,
dann kommen die Einflüsse, dann suchen wir uns unsere Stimme aus dem Zusammenhang zwischen unseren Eltern, aus der Beziehung zwischen unseren Eltern. Und dann müssen wir irgendwann ab 14 bis 17 müssen wir anfangen, uns selbst zu inszenieren. Mhm. Von daher kann ich gut vorstellen, dass die jungen Leute heute, YouTube, dass die alle Influencer werden oder viele, passt wunderbar dahin. Das ist einfach nur eine größere Ebene, sich zu inszenieren. Das tun wir aber alle. Jeder hat seine Image gehabt. Wie muss ich mich dann bewegen? Wie tief muss die Hose hängen? Mhm. Ja, all diese großen Fragen. Wie viele Löcher muss die Hose haben? Bei mir war es noch so, wie groß musste der Schlag der Hose sein?
Ja, er hat viel mit der ist ja insgesamt Thema Identitätsfindung und Abgrenzung auch zu der Zeit
ganz gemeint. Genau. Ja? Ja. Und in irgendeiner Zeit ist man erstmal komplett Echo auch seiner Eltern und der Beziehung der Eltern und dann geht man halt raus und muss dann bis zu circa 23, würde ich sagen, haben die meisten dann mit anderen Vorbildern und so weiter dann noch so weitgehend so das gefunden, was sie nachher als ihre Stimme oder ihr akustisches und optisches Image, was man da bezeichnen kann.
Ja.
Das muss ja nicht effektiv sein.
Mhm.
Das muss ja gar nicht sein, dass man damit wirklich was rüberkriegt.
Und dann meinst du das, weil man eventuell, weil es gar nicht die eigene Stimme ist, sondern weil man sich einen Mischmasch aus Vorbildern genommen hat und sich daran orientiert hat?
Also wenn man genügend Vorbilder genügend mischt, ist das auch die eigene Stimme, würde ich sagen.
Okay.
Das ist dann unverwechselbar.
Ja.
Hat aber dann manchmal akustisch Straßenköter-Charakter.
Mhm.
was im Idealfall fast schon wieder ein Diamant ist, an dem man dann nochmal selber schleifen kann.
Ja.
Aber nicht jeder muss das natürlich tun. Also jeder kann ja sprechen, wie er will. Es kommt darauf an, in welcher Funktion man dann ist.
Ja, das stimmt.
Spätestens, wenn jemand in eine bestimmte Funktion kommt, wird es interessant herauszufinden, was vermittle ich denn mit dem, was ich habe? Und was sollte ich vermitteln, um mir eventuell einfach die Arbeit leichter zu machen?
Ja.
Leichter zu machen. Und von daher nenne ich das, was ich tue, auch schon lange nicht mehr Sprecherziehung. Offiziell habe ich ein Diplom über Sprecherziehung, Sprechen und Gesang.
Ja.
Sondern längst schon Ausdrucks- oder Wirkungstraining. Ja, weil mir begegnen dann meistens Menschen wie jetzt der Freund, der sich das mal unter professionellen Gesichtspunkten angeguckt hat, dass er sagte, ich bin da mit einigen Punkten nicht so zufrieden oder nicht, ob ich das einmal so rüberkriege, was ich dann sagen möchte für diese Funktion. Wie können wir dran arbeiten?
Okay.
Und dann haben wir einfach 2 Tage à 4 Stunden geguckt, was er da macht. Und ich habe ihn dann entsprechend bearbeitet und mit ihm gearbeitet, um ihm deutlich zu machen, wie er an bestimmten Hindernissen vorbeikam. Er hatte dann zusätzlich noch Rückenschmerzen. Dann konnten wir klar machen, dass die Rückenschmerzen mit seiner Stimmverhinderung zu tun hatten. Und es war also eine hochspannende Angelegenheit.
Ja, insgesamt ist es ja spannend, wie Körper, Geist und Stimme zusammengehören. Also mir ist irgendwann auch mal gesagt worden, weil ich gerne, wenn ich zum Beispiel Videos aufnehme oder ähnliches, habe ich oft den Kopf so hoch gemacht, weil ich dachte, dann fließt es besser. Aber am Ende ist es eher so gewesen, dass es gezerrt hat. Also weil es viel anstrengender für meine Stimme war, dann da so durchzukommen.
Ja, ja. Da ist zum Beispiel interessant, wenn man sich eine Hand in den Nacken legt, also sich selbst in den Katzengriff nimmt,
ja,
und auch nicht festhält, dann kann man nicht mehr nach vorne gehen. Und im selben Moment kann praktisch der Atem einfach nur leichter durch die Stimme durch. Die Stimmbänder schließen sich praktisch dann nur in den Atem.
Ja.
Diese Tendenz, wenn man sich nach vorne streckt, bedeutet halt immer gleichzeitig, dass Ringknorpel und Schildknorpel am Kehlkopf so ein bisschen so auseinandergehen werden, weil die nach vorne kommen.
Ja.
Und zwischen Ringknorpel und Schildknorpel sind aber die Stimmbänder aufgehangen. Das heißt, die kommen auch in einen größeren Zug und automatisch kann dann die Stimme nicht so frei schwingen, wie sie das sollte.
Okay.
Das heißt, es gehen Frequenzen verloren, die aber vielleicht interessant wären für das, was man zu erzählen hat.
Also ich finde es immer sehr spannend, wie meine Stimme sich zum Beispiel auch anders anhört, wenn ich jetzt im Podcast mit dir mich unterhalte zum Beispiel. Ja. Oder wenn ich eine Meditation aufnehme. Und wenn ich die Meditation dann zum Beispiel aufgenommen habe, also ich bearbeite nicht die Stimme ja, oder so, wenn ich sie dann mit Musik unterlege. Und doch ist meine Stimme bei Meditation eine ganz andere. Und also ich habe es gerade am Mittwoch erlebt. Ich habe die vertont und genutzt dann aber in einem Live-Programm.
Ja.
Und der eine Teilnehmer hat meine Stimme gar nicht erkannt. Er hat gar nicht erkannt, dass es meine Stimme war, die zu ihm gesprochen hat.
Ja. Das hat ganz viel damit zu tun, also wenn du eine Meditation machst, wirst du ja wie in eine andere Funktion kommen.
Ja.
Auch eine, wenn ich dich richtig, ich habe ja schon ein paar Mal auch was von dir gehört, auch in den Podcast schon mal reingeschaut. Das heißt, es gibt manchmal eine bestimmte Funktion, in der man sich vielleicht auch besonders wohl fühlt oder die man schon mit sich selbst anders gefüllt hat.
Ja.
Und dann kann es sein, dass diese Funktion, dieses Switchen, dass man dann sich in diese Funktion hineindehnt, plötzlich bedeutet, dass es eine andere Öffnung gibt und dass sich dann diese Stimmanteile anders mischen. Also musikakustisch ist das ganz, ganz spannend, was alles passiert.
Ja, super. Was war jetzt bei deinem Freund besonders wichtig zu beachten zum Beispiel? Also damit er sich in der Öffentlichkeit anders präsentieren kann, sind da so besondere Erkenntnisse gewesen? Weil es ist ja auch so, dass wenn ich meine Stimme zu sehr anstrenge und nicht authentisch mit meiner Stimme bin oder nicht im Reinen mit meiner Stimme bin, dann ja, bilden sich auch Knorpel oder sonst was alles auch auf den Stimmbändern. Also was gab es da jetzt zum Beispiel Besonderes zu beachten?
Du hast jetzt schon zwei Sachen gesagt, die man auch genauer angucken muss. Okay. Das nicht authentisch mit seiner Stimme sein ist ganz schwierig, weil erstmal ist das, was rauskommt, immer authentisch.
Okay.
Aber nicht in dem Idealsinne, also nicht authentischer, wie weißer als weiß, sondern authentisch heißt ja nur echt.
Mhm.
Und echt peinlich ist auch authentisch. Man muss das einfach von dem Gesichtspunkt aus sehen.
Ja.
Das heißt, das ist alles authentisch. Eventuell ist jemand, der sich sehr bemüht, authentisch zu sein, einfach nur in seinem Bemühen, authentisch etwas zu erreichen, was er in dem Moment aber gar nicht herstellen kann.
Mhm.
Also ein bisschen durchs Knie im Kopf.
Ja.
So, das ist das eine. Und das mit sich oder mit der Stimme im Reinen sein, ist auch so ein spannendes Thema. Weil wenn die Menschen, die jetzt zuhören, sich, wenn wir die fragen, mögt ihr eure Stimme? Ist das ja schon eine höchst spannende Frage.
Ja, das stimmt. Viele Menschen sagen, oh Gott, wenn ich meine Stimme auf einer Sprachnachricht höre, das geht gar nicht. Also kann ich mir selber nicht anhören.
Exakt. Sagen
viele Menschen. Ja. Also für mich war das auch ein Prozess, meine Stimme schön zu finden und anzunehmen und dann damit natürlich sowas wie Podcast oder meine Videos, die ich mache, zu machen. Ja, also dann auch wirklich dahinter zu stehen und zu sagen, ja, das bin ich und das ist meine Stimme.
Manchmal ist der Umgang mit der eigenen Stimme mehr oder weniger wie so eine Art von Waffenstillstand mit sich selbst.
Ja.
Und zwar durchaus bis in den professionellen Bereich. Das heißt, es muss nicht sein, dass ich das, was ich mache, immer durch die Bank gut finde oder liebe.
Mhm.
Das ist vielleicht gar nicht der Fall. Das viel Wichtigere ist, dass ich akzeptiert habe, dass das, was ich da absondere, irgendeine Art von wohl positiver Wirkung auf die anderen hat. Das kann manchmal schon reichen.
Mhm.
Und ich habe durchaus auch manchmal Profisprecher, die ich dann begleite oder die dann sagen, hier, sie wollen noch mal ein bisschen Feinschliff haben oder nicht fest rosten in dem, was sie tun, die eigentlich ihre eigene Stimme gar nicht so mögen.
Ja. Christoph, da fällt mir zu ein, ich habe zwei Bekannte, die Sprecher, selber Sprecher oder Stimmtrainer auch sind. Und ich finde es total krass, was es für einen Unterschied bei dir macht mit deiner Stimme. Also bei dir erlebe ich deine Stimme total natürlich.
Ja.
Und also die eine Frau zum Beispiel, der habe ich dann neulich gesagt, weißt du was, wenn ich mit dir telefoniere und du so ganz bei dir bist und du einfach mit mir sprichst, ohne dich anzustrengen, mag ich deine Stimme ganz arg.
Mhm.
Aber ich kann deine Stimme im Podcast oder sie hat ein Hörbuch vertont, sage ich, das kann ich nicht anhören. Finde ich deine Stimme, das ist so, also für mich so künstlich und so fremd, dass ich mir das nicht anhören kann. Und so ähnlich war es bei dem Stimmtrainer auch, beziehungsweise der war auch Radio- und Fernsehsprecher und alles. Das erlebe ich bei ihm ähnlich. Es gibt Situationen, wo ich die Stimme sehr, sehr angenehm von ihm finde. Und wenn es dann, und dann, wenn ich das Gefühl habe, die Stimme wechselt in einen Professionalitätsmodus oder einen gelernten Professionalitätsmodus, kann ich auch die Stimme kaum hören.
Mhm.
Woran kann sowas liegen?
Das lässt sich ganz gut beschreiben. Also grundsätzlich ist natürlich auch da wieder die Funktion interessant. Also wenn ich als Sprecher in eine Funktion gehe, kann ich durchaus in der Lage sein, einen bestimmten Stimmton herzustellen,
ja,
der schon noch meine Stimme hat, aber lang nicht mehr so, wie das im normalen Gespräch passiert.
Mhm.
Für Werbung gäbe es da das Beispiel. Es gibt diesen wunderbaren Spot, also es gibt diese Stimmfarbe von Sendung mit der Maus.
Mhm.
Ja, dann gab es mal eine Werbung, über die Lotterie. Ja, und da gab es dann diesen Werbespot. Den habe ich in die Finger bekommen und habe an dem rumgeknobelt. Ich habe ihn nicht selber gesprochen. Das hätte ich nicht getan. Aber ich habe letztlich relativ viel Geld damit verdient, weil mich dann ganz viele Leute gebucht haben in meiner Sprecherphase, in meiner aktiveren Sprecherphase. Die taucht jetzt langsam wieder auf, aber die war lange weg. Weil ich diesen Stimmton so hingekriegt habe. Und wenn ich das aber jetzt mal mache, dann wäre das dann, das ist der Jan. Das, was der Jan da streichelt, das ist ein Beatle. Toll. Wie kriegt man so einen Beatle? Ganz einfach. Hiermit, mit dem Eurolos der ARD-Fernsehlotterie. Damit kann man sich eine ganze Menge leisten. So wie der Jan hier. Seht mal, der Jan fährt jetzt in die Stadt und lässt die Puppen tanzen. Macht auch Spaß.
Ja, sofort wieder erkannt.
Ja, genau. Das heißt, es ist ein bestimmter Stimmton, der manchmal auch erwartet wird für ein bestimmtes Genre. Und dann kann es sein, dass man dann da hineinschlüpft. Das Modell, was dahinter steht oder was ich dann günstig finde, ich mache das mit Aufmerksamkeitskreisen. Ich habe viele meiner Ideen in Modelle verpackt, dass ich die leichter beibringen kann. Dass ich sage, der erste Kreis bin immer ich selbst. Und dann komme ich in eine Funktion und dann muss ich praktisch diesen zweiten Kreis, das ist wie eine andere Projektionsfläche. Diese Projektionsfläche ist für die anderen, dass sie von mir aus bei dir sagen, ah ja, das ist die Frau, die das Zentrum Wege des Herzens hat. Und die macht das so, dass ich da unbedingt hin will, weil irgendwas kommt da in mir ins Schwingen, wenn ich die höre, dass ich das Gefühl habe, das spricht auch meinen Weg an, mein Herz an. Ich spüre da einen Weg mit meinem Herz zu etwas anderem.
Ja.
Würde ich jetzt das mal interpretieren. Wenn das als Image passiert, dann ist es wie, als wenn du so in diesem zweiten Kreis wie so eine Art von Projektionsfläche aufgespannt hast, mit ganz vielen Möglichkeiten, sich damit zu verbinden.
Ja.
Wenn du dich selbst aber von mir aus an einem Tag schwach fühlst oder wackelig fühlst, dann sprichst du vielleicht nur als Maren. Und dann sprichst du auch als Maren, die gerade nicht genau weiß, wie sie es jetzt am besten machen soll oder sowas, ne?
Wow, da gibt es ein Beispiel zu. Gibt es tatsächlich. Ich habe mich mit dem Institut für einen Award beworben, einen Business Award.
Ja.
Und es war für mich völlig klar, also ich habe ein Zeitfenster von 3 Minuten gehabt, freie Rede und eine Minute Interview. Und ich habe ganz bewusst keine Präsentation gemacht, weil ich wollte, dass sie mich und meine Energie, die hinter dem oder ja doch im Institut oder hinter dem Institut stecken, wahrnehmen und spüren.
Ja.
Und bin auf eine Jury aus 10 Männern in schwarzen Anzügen gestoßen.
Ja.
Und das hat sofort Wirkung auf mich als Mensch Maren gehabt.
Genau.
Dass ich selber überhaupt nicht zu der professionellen Maren gekommen bin, die das hätte vermitteln können, was ich vermitteln wollte. Es ging nicht. Da war so eine krasse Energie, die sofort eine Wand aufgebaut hat.
Ja.
Und dann habe ich es total vermasselt.
Das wäre zum Beispiel so ein typisches Thema. Das habe ich ein paar Mal gehabt. Das habe ich in einer Vorstandsebene gehabt mit jemand, der eine Online-Pressekonferenz machen musste, wo wir es geschafft haben, dass nicht nur nachher alle die Prinzipien, die der Mensch auf den Punkt bringen wollte, auch so genannt wurden, so zitiert wurden, sondern dass sogar danach noch die Aktienkurse gestiegen waren. Da war ich besonders stolz bei. Wobei ich gerne mehr Geld dafür gehabt. Dann fand ich mich nicht adäquat bezahlt. Die Wirkung, die das dann gehabt hat. Oder jemand, der sich dann seiner Gruppe vorgestellt hat, auch 2000 Mitarbeiter im Nahen Osten, auf Englisch, wo ich den dann durch seine Präsentation begleitet habe. Wie stellt er sich so vor, dass er praktisch diese Projektionsfläche aufspannt? Was ist dafür nötig? Weil dafür ist nicht nötig, dass du von dir sprichst, sondern für die anderen sprichst. Das haben wir jetzt gleich von einem rhetorischen Moment damit bei, der auch nicht unwichtig ist. Im Grunde muss man praktisch dann für die anderen sprechen.
Ja.
Und was muss man denen aufspannen und zeigen, damit sie sich in das hineindenken können und sich aus der Ebene, die du aufspannst, das nehmen können, dass sie sagen, stimmt, das ist etwas, das lohnt sich. das sind so Sachen, die ich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen kann, vorher, was man da jetzt genau machen müsste. Aber wenn du praktisch eine Präsentation vorbereitest und sagst mir, welche Zielgruppe die angehen soll, und wir gehen die zusammen durch, kann ich dir das sagen?
Ja, wollte gerade sagen, das ist ja auch ganz, also das kann man ja, glaube ich, nicht allgemeingültig machen. Erstens ist es individuell, so wie wir Menschen, jeder alle individuell sind. Und was die Zielgruppen tatsächlich auch angeht,
wenn wir damit Exakt. Das macht es so schwierig, diese Erkenntnisse in Worte sauber zu fassen.
Ja.
Aber ich habe sehr viele, also seit 1994 schon. 1994 war ich der erste Seriencoach, der ernsthafte Seriencoach fast Deutschlands, glaube ich, bei damals Unter uns, RTL. Später war ich noch bei Verbotene Liebe und auch bei Alles, was zählt. Das habe ich noch mit aufgebaut.
Okay.
7 oder 8 Sendungen mitbegleitet und dann jeweils die Leute da gecoacht. Das war der erste Zusammenstoß praktisch mit dem, jemand hat was vor und macht dann etwas und auf der anderen Seite kommt nichts an.
Ja.
Allein durch das Medium Kamera. Das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Wie erzählt man allein über Kamera was? Das ist jetzt die letzten beiden Jahre sehr stark nochmal mein Prinzip gewesen, die Leute darauf zu bringen. Wie kriegt man denn über Kamera was rüber?
Ja, finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ja. Da gibt es eine eigene Gesetzmäßigkeit. Mindestens, dass man auf einer Achse arbeitet und das alles nur in diesem Bild, nur im Oberkörper und dem muss man zu sehen sein. Ja. Sind aber dann so zu sehen, wenn einer dann hier sagt, ja, wir haben jetzt als Weltmarktführer ganz tolle Erkenntnisse gehabt und wir sind jetzt die Führenden und ich bin da besonders stolz drauf, dann sieht das einfach immer wieder aus, als wenn jemand, ein Kind, nicht über die Tischplatte gucken kann.
Ja, das stimmt.
Also die Assoziationen, die einem kommen, das ganze Thema habe ich online angefangen, als ich mal alle europäischen Regierungschefs beobachtet habe. Alle völlig hilflos vor der Kamera saßen, 2020, und sagen, ja, ne? Und diese ganze Hilflosigkeit war so stark im Körper, dass ich nur sagen konnte, alle Leute, die sich das angucken können, gegen diese Hilflosigkeit im Körper kann man mit seiner Stimme und mit seiner Rhetorik nicht mehr gegengehen. Das ist schon versenkt, bevor die den Mund aufgemacht haben.
Ja, hast du die dann alle angesprochen und hast gesagt, hallo, ich habe da was beobachtet?
Nee, das habe ich mal gemacht, damals, als es den Kanzlerkandidaten Steinbrück gab. Da habe ich über einen SPD-Kontakt der höheren Art versucht, dem deutlich zu machen, als der anfing, hier seine Kanzlerkandidatur zu versenken, angeboten, dass wir zumindest mal sprechen. Ich glaube, ich will ja nicht mal Geld dafür. Ich will ihm einfach nur beschreiben, dass er schon der sein muss, der er werden will, damit man ihn wählen kann. Er muss es schon vorher sein.
Ja, das ist ja im Grunde genommen, also jetzt verstehe ich auch nochmal dein Background dazu. Das ist ja im Grunde genommen innerlich mittlerweile, also innerlich das manifestieren, und innerlich verstärken und mit Gefühlen und Körper, Geist, Seele alles verbinden, wo es hingehen soll.
Ja.
Also es ist so ähnlich wie, also du richtest es halt auf Stimme aus und darauf, wie sich jemand dann ausdrücken will und das vermitteln will, was er hat. Ich mache sowas in Bezug darauf, wie stellst du dir dein Leben vor? Ja, also also weil ich ja kein Stimmtrainer bin, aber ich mache ganz viel Visionsarbeit mit meinen Kunden und ich mache es auch für mich selber. Und das ist, also wenn du das wirklich intensiv machst, und das denke ich, das passt dann auch wieder zu deiner Stimme, jeden Tag irgendeine kleine Tat für das, wie du sein willst, dass du jetzt schon so bist und das auch so fühlst, wie das, was kommt, dann verinnerlichst du das und dann bist du automatisch schon derjenige. Dann würde ich sagen, drückt sich das auch in Stimme, Sprache aus, oder?
Es müsste sich so
ausdrücken. Ja.
Ich gehe eigentlich einen doppelten Weg.
Okay.
Also in meiner Ausbildung ist es auch so gewesen, dass ich erstmal mit einem amerikanischen Method-Acting-Lehrer zu tun hatte. In der Zeit wollte ich noch Gitarre studieren.
Ja.
Und plötzlich dann Schauspielkurse mitmachte, weil ich in einem Duo war und der Kollege war als Schauspieler unterwegs. Und dann habe ich einfach mitgemacht. Mhm. Method-Acting, die Methode des Schauspielens, Strasberg, einer der Gründer des Actor-Studios, der hat mit Al Pacino auf Broadway gespielt und war der erste Schauspieler von Mickey Rourke. Also das war durchaus ein erlesener Lehrer.
Ja.
Und das war einfach Gefühlsleistungssport. Mhm. Das heißt, komplett an dem Gefühl sein und das rauskramen. Und wir haben mit Kindheitserinnerungen und allem Möglichen gearbeitet. Hochkomplex und auch nicht ganz unkritisch teilweise. Aber ich habe mich von dem immer beschützt gefühlt. Ich hatte keinerlei Beschwerden an dieses Thema. Und auf der anderen Seite kam ich dann in die Sprecherziehung und das war dann Elfenbeinturmwort, alles schön aussprechen können.
Ja.
Aber auch komplett faken, also nichts dabei meinen unbedingt. Es muss sich gut anhören.
Ja.
Ja. Dann habe ich noch Atemtherapie gemacht und dann merkte ich plötzlich, okay, über den Atem verbindet sich das alles. Ich setze mittlerweile Atem, Energie und Gefühl gleich in diese Ausdrucksarbeit. Weil versucht man ein Gefühl ohne Energie zu haben oder ein Gefühl ohne Atem oder Atem ohne Energie geht nicht.
Nee, ja. Das stimmt.
Ja, und das kann man sogar als Gestaltungsmittel einsetzen. Sogar ganz, ganz einfach. Ich kann sagen.
Zum Beispiel?
Ja, wenn ich dir eine Frage stelle, ich kann sagen, wie geht es dir? Ja, das ist ein Satz.
Ja.
Wenn ich jetzt, manchmal passiert das, manche Leute machen so Geräusche. Ja. Ja. Ich nehme mal dieses Geräusch. Kann einem passieren. So. Wie geht es dir? Ich mache jetzt das Geräusch und die Bewegung, genauso wie bei dem Ton. Wie geht es dir?
Ah, okay.
Oh, wie geht es dir?
Ja, alles klar, verstanden.
Ja. Ich habe noch nicht mal psychologisch drüber nachgedacht, was das für ein Geräusch, was Geräusch bedeutet. Ich habe da keine Arbeit dran gehabt. Ich habe halt irgendwas genommen, was gerade durch mich durchging.
Ja.
Und ich nehme das, den Ton wichtiger als den Text. Also der Untertext spielt praktisch die Musik.
Ja, und das Zweite war dann dieses, wie geht es dir? Da hat man ja eigentlich als Gegenüber schon gar keine Lust mehr zu antworten.
So ist das. So ist das, genau. Und das allein in meiner Haltung zu jemand anders, nicht nur in meiner Haltung für mich, sondern auch in der Haltung zu jemand anders, schon so viel unterschiedlich durchkommen kann. Ja. Ne? Meinetwegen, wenn ich eher auf dich drauf drücke mit dem, was ich sage. Das mache ich jetzt über das Mikrofon, das müsste aber trotzdem hörbar sein. Mhm. Ja. Also, wenn ich hier so spreche, dann schiebe ich mich praktisch einfach nur auf den Ton drauf. Das gibt einen anderen Unterton als das, was ich vorher gesagt habe. Das ist eigentlich nicht so ernst, das hebt dich nicht als Gesprächspartner, sondern es drückt auf dich drauf.
Darf ich kurz erklären? Also fände ich sehr spannend, dazu gleich zu sagen, es ist mega krass, wie es von oben auf mein Herz runterdrückt. Also mal als Resonanz für die Zuhörer, was es direkt mit mir gemacht hat.
Ja.
Und das ist ein Drücken tatsächlich gewesen.
Exakt, genau.
Okay, dann weiter.
Jetzt drehe ich den Spieß um. Jetzt hebe ich das, was ich sage. Mhm. Weil als innere Haltung, auch von mir sehr gerne genommen, versuche ich meine Gesprächspartner zu heben. Dann habe ich mehr davon. Mhm. Ja, und dann kann ich sagen, ich finde das spannend, was du machst. Oder ich finde das spannend, was du machst.
Also das Zweite war doof, das Erste war total, also das Erste war das Freundliche, ja. Es hat direkt, also es hat ein Magenkribbeln gemacht und ein direktes Kribbeln bis in den Hals rein.
Ja.
Ist ja schön.
Ja, genau.
Also dieses, so unterhalte ich mich gerne mit dir, Christoph, bitte drück mich auf. Nicht.
Ich bleib mal bei dieser Geschichte, ja. Das passt auch mehr zu mir. Aber die ganze Frage ist ja, wenn ich es anders brauche, dann muss ich eventuell auch in der Lage sein, es einstellen zu können. Und das ist das Witzige. Ich nenne es eben jetzt Ausdrucks- oder Wirkungstraining. Und das hat ganz viel mit akustischen, optischen und auch rhetorischen Signalen zu tun, die ich sende. Mhm. Ob jemand in einem großen Konzern als Führungskraft anerkannt wird, und dadurch in solchen Assessment-Centern besteht, hat wahnsinnig viel damit zu tun, dass er in diesen Gesprächen mit einer Kommission vermitteln kann, meistens über Signale, weil die müssen die ganze Zeit aufschreiben. Mhm. Signale, die akustisch und optisch, ein bisschen optisch auch, weil wenn die mal hochgucken, dann müssen sie das Richtige sehen.
Ja.
Dass so vermittelt wird, dass sie sagen, ja stimmt, dem trauen wir die Führungskraft zu. Mhm. Ja, das muss man praktisch ein bisschen durch die Blume unten drunter haben. Und dafür muss man verstehen oder von mir aus Verantwortung dafür übernehmen, dass man sagt, das, was ich mache, damit wirke ich. Mhm. Dieser berühmte Watzlawick-Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn ich versuche, nicht aufzufallen, falle ich besonders auf.
Ja, also für die Zuhörer, die wird es jetzt kurz irritieren, was ich sage. Wir hatten letzte Woche schon mal eine Folge aufgenommen, und die dann aber ein bisschen also technisch nicht funktioniert hat. Komme ich jetzt praktisch wieder zurück auch auf deinen Rapportaufbau mit Stimme. Mhm. Also mit meiner Stimme, mit meiner Wirkung und meiner Ausstrahlung der Stimme die Menschen einzubinden, für mich zu gewinnen, ohne dass sie mich vielleicht auch sehen. Also mit der Schwingung meiner Stimme auch die richtige Frequenz zu erreichen, dass sie mich buchen wollen oder mich einstellen, zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Ja. Genau, da hat er über Wellenlänge gesprochen.
Ja, genau.
Das ist letztlich auf dem Konzept entstanden, soziale Stimmen. Mhm. Auch das habe ich bisher noch nicht woanders besonders gut beschrieben gefunden. Mhm. Also man sagt das so landläufig, aber letztlich ist es so, dass wir mit jedem Menschen versuchen, anders zu sprechen. Oder es passiert uns. Mhm. Wenn du mit deinen Eltern sprichst, wirst du anders sprechen als mit deinem Kind, als mit deinem Partner. Das hoffe ich auf jeden Fall.
Oh, den gibt es ja gerade nicht. Aber ja. Dann, wenn es irgendwann einen gibt.
Dann wird sich die Stimme durch, entweder auch durch dein Herz, durch den Weg dahin suchen, dass die irgendwo zünden soll. Mhm. Und dann sind wir darauf angewiesen, rauszufinden, auf welche Frequenzen denn unsere Gegenüber reagieren. Das heißt, dann werden wir uns anpassen. Mhm. Vielleicht kommen wir ein bisschen mehr von unten und sagen, kannst du nicht mal hier? Ich finde das bei Kindern sehr stark. Die können so auf Knopfdruck mit ihren Eltern sprechen, Mama.
Ich habe gerade genau das Wort habe ich im Mund gehabt. Mama, Mamilein.
Und das bleibt, das können die auch mit 15, mit 17, mit 25 noch. Mama, ja, das ist plötzlich so ein Tonfall, wo sie praktisch mit Körper und Stimme komplett in eine soziale Stimme fallen,
ja.
Mit der man seinem Chef für eine Gehaltsverhandlung bestimmt nicht begegnen möchte.
Nee, das stimmt, aber meine Tochter ist 19 und die hat es noch immer super drauf.
Ja, genau.
Mittlerweile sage ich immer, ich falle nicht mehr drauf ein, aber ich gehe bewusst drauf ein, weil ich es liebe einfach, dass sie es immer noch tut.
Ganz genau. Das ist dann erwischt sie dich an einer bestimmten Frequenz, die bei dir wieder auch ein ganz anderes Erleben zündet und dann kommst du vielleicht auch so. Ne?
Ja, genau.
Man nennt das scherzhaft Mäuseschnäuzchen sprechen, weil das Mama, sowas hat, ne?
Ja.
Ich verniedliche mich ein bisschen. Das kann man auch noch mal in der Politesse probieren. Ich war gerade nur in der Apotheke. Also das passiert uns dann so. Vielleicht müssen wir aber, um in einen Konflikt mit einer Respektsperson gehen, dann eher etwas dagegen gehen oder so. Mhm. Oder vielleicht kommt es, wenn ich versuche, mit jemandem mich gut zu verstehen, dann geht es vielleicht mehr ein bisschen drumherum. Ja. Nehme ich jetzt Gespräch nicht genau zum Mikrofon, sondern ich umfasse das ein bisschen. Mhm. Du merkst, du reagierst sofort drauf. Ja. Dieses umfassende Sprechen ist ein völlig anderes, als wenn ich mich gegen das Mikrofon schiebe und sage, so, aber das müssen wir aber jetzt anders machen.
Ja.
Ja.
Das fand ich auch sehr spannend, als wir meine Audiografie aufgenommen haben. Also der Audiograf Ingo Stoll hat ja sechs oder sieben Stunden Interviews mit mir gemacht. Oh. Und dann daraus meine Lebensgeschichte, meine Lebensaudiografie veröffentlicht.
Spannend.
Und das fand ich auch sehr schön, wie er mich angeleitet hat, wie ich mit dem Mikrofon spiele, mit dem Abstand und mit dem Dasein am Mikrofon und Lautstärke. Und also das war schon echt schön. Also, weil ich saß erst so auf dem Sofa und habe gedacht, okay, ich setze mich jetzt hier hin, ich nehme zwar das Mikro, damit er mich besser, damit die Klangqualität besser ist. Und dann hat er aber gesagt, nee, Maren, sieh mal zu, dass du in der Nähe deines Mikros bist, weil damit kannst du spielen, ja, mit dem Abstand und der Nähe zum Mikrofon, um die Menschen dann auch besser zu erreichen.
Ganz genau. Und dann ist wieder das Interessante, dass ist letztlich dann aus dem Schauspiel nochmal abgeleitet, wenn ich mit Menschen Casting-Vorbereitungen mache. Also wie gesagt, den ganzen Schauspielbereich, den liebe ich sehr. Da versuche ich den Leuten auch entgegenzukommen, dass sie sich das leisten können, mit mir mal zu arbeiten. Im Grunde bezahlt das mehr oder weniger dann die Industrie.
Okay.
So, weil da ist mein Herz so mit dabei, wenn jemand versucht, in seinen eigenen Ausdruck zu finden und dann mit diesem Ausdruck dann in andere Rollen zu gehen. Dass ich das preislich anders plane,
ja,
als ich das für Industrie mache. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich habe gesagt, also ich hatte von mir erzählt, wie es war mit dem Interview bei der Audiografie und dem Spiel mit dem Mikrofon, mit Nähe und Distanz und dadurch Ausdruck. Und daraufhin bist du auf deinen Schauspieler gekommen.
Ach so, genau. Ja, dass man dann mit Leuten versucht, also damit ich differenziert rüberkomme, müsste ich dann auch mindestens 3 oder 4 verschiedene Seiten von mir zeigen. Sodass sich dann diese unterschiedlichen Signale unterschiedlich zusammensetzen. Und ein guter Regisseur oder dein Audiograf wird da sicher darauf geachtet haben, dass er verschiedene Aspekte von dir rausstellt und nebeneinander stellt. Dass dann daraus so eine komplexere Figur entsteht und Maren Fromm dann wirklich wiedergibt.
Ja, also die Audiografie ist super. Ich höre sie selber so gerne, weil es wirklich richtig gut gemacht hat.
Ja.
Du hast also, und da, also diese, jetzt hast du jetzt mal 3 Aspekte genannt. Du hast, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, erzählt, dass du darauf auch mit deinen Studenten, besonders Schauspielstudenten, besonders darauf geachtet hast, dass die mal sich selber beobachten, wie viele Stimmen haben sie denn wirklich in sich und dass ihr das dann auch aufgenommen habt, also dass sie sich selber beobachten sollten, dann selber auch einsprechen sollten und dass du ja eigentlich so derjenige bist, der nur daran erinnert, was für Rollen und was für Stimmen wir in uns tragen.
Ja, das ist eigentlich etwas, was viele Sprecherzieher relativ vermessen tun, dass sie sagen, sie erziehen das Sprechen. Was soll das dann sein?
Ja.
Ja, ich habe diesen Begriff nie gemocht. Ich habe tatsächlich mit dieser Klasse von Schauspielern im ersten Semester das so gemacht, dass wir versucht haben, diese sozialen Stimmen rauszukitzeln.
Ja.
Und da kommt man locker auch 5 bis 6 verschiedene Stimmen. Zur Omi, ne, ist das zur Mutter, als zum Vater, muss man sich anders als zu Kindern, als zu Vorgesetzten und so weiter. Diese Stimmen haben wir versucht rauszukitzeln, haben dann versucht, die in einen Text zu fassen, dass wir gesagt haben, alle zusammen, was von mir aus, was für ein Werbespruch würde uns einfallen, wenn wir diese Stimme hören? Mhm. Ist das Klerasil? Maggi, eine Lotterie oder ein Industrieunternehmen oder Bier, Becks löscht Kennerdurst.
Ja.
Ja. Ja, wie ist das? Dann haben wir Texte aufgenommen, die jeweils genau in dieser einen Stimme gefasst waren. Und am Ende haben wir dann in einer sehr witzigen Aktion diese ganzen sozialen Stimmen nacheinander gehört. Das heißt, damit war für alle Studenten eigentlich klar, ich habe schon 6 oder 7 komplett ausgereifte, sozial ausgereifte Stimmfarben und Stimmklänge. Ich muss mich nur in mir, im Körper, über Körpergedächtnis daran erinnern, wo die sind und wie ich von dieser Stelle im Körper von mir aus eine Verbindung zu den Menschen finde, mit denen ich damals geredet habe. Dann kann ich schon für Werbung und für Tonaufnahmen sofort schon akustische Personagen anbringen und damit auch schon Geld verdienen, weil das ist ja gefragt, weil die sind alle vom Herzen.
Ja, das ist so das eine. Und also was, wie ich es jetzt auch gerade in Verbindung bringe, genau das kann ich doch aber auch im Business anwenden. Also Christoph, weil also diese Menschen, die im Business sitzen, die sitzen zwar möglicherweise in irgendwelchen geschniegelten Anzügen da, aber schlussendlich sind es auch alles sozialisierte Menschen mit ihren Erfahrungen, die ich vielleicht genau beobachten darf, um zu gucken, welche Stimme braucht der Mensch jetzt gerade. Also nicht nur meine Stimme, die ich für meine Professionalität nutze, sondern welche Stimme meiner Professionalität und meiner Erfahrung setze ich jetzt an, um bei diesem Menschen das zu erreichen, was ich erreichen will.
Ja. Und da muss man sich den Prozess vorstellen. Also warum komme ich zu einer sozialen Stimme? Mhm. Was ich eben angedeutet habe, ich versuche im Grunde, die Stimme sieht eigentlich aus wie ein Hut oder wie die Schlange, die den Elefanten verschluckt hat. Mhm. Das nennt man eine Hüllkurve, akustisch. Mhm. Da gibt es einen Grundton und dann gibt es ganz viele Obertonfrequenzen.
Ja.
Innerhalb der Stimme. Diese Obertöne haben ganz, ganz viel mit den Räumen im Kopf zu tun. Der Kopf ist zu zwei Drittel leer, also bei allen.
Ja.
Und haufenweise Hohl- und Leerräume, die mehr oder weniger stark ins Schwingen kommen können, aber manchmal nicht tun. Mhm. Also wenn ich meine abstelle, dann ist es eine solche Stimme, dann ist auf dem Obertonbereich einfach nicht so viel unterwegs.
Ja.
Mhm. Aber wenn ich die wieder anwerfe, dann gibt es da viel, viel mehr eine bestimmte Art von Resonanz.
Frequenz. Also ich mag deine Stimme, wenn du so sprichst.
Ja, genau. Ja, aber auch diese Stimme hat damit zu tun, dass ich natürlich auch durchs Mikrofon nach dir suche. Mhm. Und man könnte sich das vorstellen, also das Bild habe ich, als wenn das wie so kleine Fühler sind, diese einzelnen Frequenzen, diese Obertonfrequenzen, mit denen ich dann nach meinem Gegenüber suche, um rauszufinden, wie muss ich jetzt mit dir sprechen, damit es dein Ohr und auch dein Herz berührt. Also damit es dich interessiert.
Ich finde es spannend. Mir ist gerade das Wort Flirt eingefallen.
Ja.
Oder aufgefallen. Also es ist wie so ein Flirt, der Freude macht, sich zu unterhalten.
Ja. Das kann dabei entstehen. Das ist das Wunderbare dabei.
Ja.
Deswegen, man könnte auch sagen, das ist automatisch dann so energetisch, dass es nicht langweilig ist.
Stimmt.
Geht nicht.
Mhm. Ja.
Mhm. Aber wenn ich jetzt mal auf einer anderen Frequenz mit dir spreche, mit der ich überhaupt nicht nach dir suche, sondern einfach nur meine Verlautbarung mache, dann wird wesentlich weniger Chance für dich sein, dich da reinzuhören. Du hörst sofort auf, mit mir zu atmen zum Beispiel. Mhm. Gerade, also du hörst jetzt mit dem Kopf zu, aber nicht mit dem Bauch oder mit dem Herz. Geht nicht.
Ja.
Weil ich jetzt gerade auf einer bestimmten Frequenz bin, die ich versucht habe, so auszusuchen. Es ist einfach nur, dass meine Obertöne akustisch gesehen sich anders verschieben und praktisch diesen suchenden Aspekt, den ich jetzt wieder anschalte, nicht mehr haben.
Ja, es ist spannend. Es hört sofort auf, mit dir in Resonanz zu gehen, sondern es ist dann so ein, okay, ist er bald fertig. Wie es leider viele Menschen auch machen, ja.
Das ist so, aber den meisten ist das nicht klar.
Ja.
Das heißt, ganz, ganz viel von dem, was ich jetzt erzähle, bedeutet Stimmbewusstsein. Ich muss mir klar werden, dass ich da in Anführungszeichen fast eine Art von Waffe habe, mit der ich wahnsinnig viel bewirken kann, oder ein Instrument der Begegnung, mit dem ich wahnsinnig viel anrichten kann. Und 90-95% aller Menschen haben davon keine Ahnung.
Damit würde ich gerne mal kurz eine Kurve zu Naht mich nicht ziehen. Weil wir ja Menschen begleiten, die oft in sehr, sehr schwierigen Situationen sind und auch in Gerichtsverhandlungen kommen oder Ähnliches. Und dass narzisstische Menschen ja oft schaffen, Institutionen, Menschen für sich zu gewinnen und auch zu manipulieren und zu instrumentalisieren, aufgrund ihrer unfassbaren Fähigkeit, auf die Schwingung herauszufinden, weil das ist überlebensnotwendig für Narzissten, die Schwingung zu genau einschätzen zu können. So, was ja dazu führt, dass viele Betroffene oder getrennte Menschen von Narzissten, die dann möglicherweise vor Gericht gehen oder so, zwar die Wahrheit sagen, aber so einbrechen vor Gericht, dass sie nicht glaubhaft wirken oder mit ihrer Stimme nicht standhaft genug dastehen können, aus lauter Angst, möglicherweise aus unterschiedlichsten Gründen, dass es unglaubwürdig klingt. Also die Überzeugung findet nicht statt und damit gewinnt leider der Narzisst dann oder der Mensch, der diese toxische Gewalt hat.
Ja.
Genau. Was rätst du solchen Menschen? Oder gehst du, wenden sich Menschen von Narzisst nicht an dich? Oder gibt es Menschen, wo du schon beraten hast, dann dafür?
Zwei habe ich bereits beraten.
Ja.
Es ist nicht ganz einfach. Da kommen jetzt verschiedene Sachen zusammen.
Okay.
Das fängt mit dem Aussehen an, wie man sich präsentiert, geht dann über das Bewusstsein, in welcher Rolle ich eigentlich gefragt werde.
Ja.
Wo ich mir eine bestimmte Privatheit teilweise nicht erlauben kann, weil das sonst als unkompetent wahrgenommen wird vom Gericht. Das heißt, bei Frauen wäre das so, dass ganz klar rauskommen muss, dass sie in ihrer Funktion und Rolle als Mutter da sind. Und da dürfen sie sehr emotional sein. Aber wenn sie sozusagen einbrechen und von mir aus auf ihre Kinderenergie gehen, mit der Angst des Verlustes ihres Kindes, würde man sofort vielleicht sagen, ja, die kann ja überhaupt nicht Mutter sein. Die ist ja selbst mit sich so beschäftigt, braucht es immer selber eine Therapie. Sowas in die Richtung zum Beispiel.
Also stärkst du sie in der Stimme als Mutter?
Dass wir rausfinden können, also wie müssen sie sich präsentieren, mit wem hat man es zu tun, wie ist das Gericht aufgestellt? Manchmal liest man das schon zwischen den Zeilen in irgendwelchen Briefen, was eventuell auf sie zukommt, oder kann das aus Gesprächen herausziehen. Das ist praktisch die zweite Ebene. Dann das dritte ist, wie kann ich in eine Argumentation fallen oder wie kann ich mir auch die Argumentation einer narzisstischen Gegenseite zunutze machen, um die auf sich selbst zurückzuspiegeln. Also sprich, meistens sind Narzissten auf eine Weise sehr ehrlich. Wenn man rausfindet, an welchen Punkten die eigentlich mogeln, also die ehrlich in ihrer Unaufrichtigkeit, oder die sind in einem bestimmten Bereich, versuchen sie etwas zu befördern, haben aber teilweise sind dabei völlig kalt. Wenn man das rausstellen kann, das schwitzt sich zwischen den Worten durch und das ist aber auch in den Worten zu lesen. In einem Rollentext versuche ich rauszufinden, welche anderen Ebenen gibt es da. Wenn der Text feststeht, versuche ich rauszufinden, welche Abgründe tun sich in welchem Satz auf. Kann ich dann mit dem, was ich als Instrument zur Verfügung habe, versuchen, diese Abgründe zu bedienen. Hier wäre es wichtig, rauszufinden, wo gibt jemand etwas von sich preis, von seinen Abgründen, wo er es gar nicht will. Das passiert ganz häufig in Nebensätzen. Wo werden Signale gesendet, die ein normales Gericht überhaupt nicht hören kann, weil die denken in Recht. Wer hat was, wann, wo, wie lange, wozu, warum, mit wem getan? Und mit welchen Paragraphen kann man das abdecken? Das ist juristisches Denken. Ich habe auch schon Juristen geschult. Dieses Prinzip so zu bedienen, dass sie dann durch ihre Prüfung besser durchkamen.
Ja.
Hat funktioniert. Aber jetzt, das heißt, ich muss das wissen, dass meine Gegenüber so denken. Das heißt, ich muss denen für ihre Art des Denkens Futter geben. Und wenn jemand seinen Fall schildert, muss das irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ich dann mit diesen Arten von Geschichten zu verbinden. Und das heißt aber manchmal, wenn ein Gericht so tickt, das musste ich auch auf die harte Tour mit einem Vermieterprozess in Potsdam in meiner Zeit an der Filmuni in Babelsberg, dann haben am Ende ist, wir sind da rausgeekelt worden aus einem aus einer Wohnung mit Wohnungsverkäufen und Krach von morgens bis abends, und die haben nicht eingesehen, dass wir dann den Umzug wenigstens bezahlt bekommen müssten. Vielleicht sogar eine Entschädigung für unsere Investitionen in die Wohnung. Wir haben am Ende nichts bekommen. Woran lag es? Wir hätten ein Protokoll, was irgendjemand anders begründet haben müssen, dass einem an einem ganz bestimmten Tag, an dem wir entschieden haben, wir gehen raus, dass es so laut war und so schlimm, dass wir sagten, wir werden nervlich zerrüttet.
Ah, okay.
Wären wir dann durch das Haus gegangen und hätten etwas schriftlich unterschreiben lassen, hier, es war unerträglich laut. Und es hätten zwei andere Parteien unterschrieben, hätten wir 20.000 Euro bekommen, so haben wir den Prozess verloren.
Wahnsinn.
Ja, das heißt, die eigene Betroffenheit nützt mir nichts, wenn ich nicht rhetorisch vorgehe und sage, Rhetorik heißt, ich muss es für den anderen erzählen und nicht von mir. Und das ist durchaus möglich, dann zu vermitteln. Das muss man genau rausfinden. Wie spannt sich jemand auf? Und dann, wie erzählt man die Geschichte dann anders, dass sie dann mit den anderen etwas zu tun bekommt?
Ist so ähnlich wie, wenn ich, also ich hatte jetzt ein Beratungsgespräch, auch mit einer Frau, übernahm mich nicht. Und der habe ich im Grunde genommen empfohlen, dass sie, wenn sie weiß, es sind Abholzeiten, dass sie immer einen Zeugen zum Beispiel da hat.
So ist das.
Ja.
Da muss man das, muss man ein genaues Protokoll erstellen und das immer abzeichnen lassen und dann nach zwei Wochen sagen, so, das ist der Stand der Dinge, weil auf so eine Idee kommen Narzissten typischerweise nicht. Die gehen manchmal mit ihren Dingern dann relativ laissez-faire um, weil sie denken, ich komme ja sowieso durch.
Ja.
Also es gibt bei Narzissten häufig eine Art von Leichtsinnigkeit aus meiner Sicht, wie sie denken, dass sie durchkämen, weil sie ja in einer bestimmten Weise oberflächlich die Leute so zuschmieren und dann reicht das. Das können sie sogar ganz betroffen machen, dass man denkt, oh, die armen Kerle.
Ja, ich kenne das.
Ich hatte auch eine Partnerin, die so war. Das ist nicht lustig. Ja. Und dann denkt man, komm damit durch. Und trotzdem ist es komplett hanebüchen. Und dann wird einem selbst gesagt von anderen hier, das kann doch gar nicht sein, die ist doch so nett.
Nee, das war so krass, ich habe so einen Partner mal gehabt. Und also das war echt so eine krasse Nummer. Da waren wir also gemeinsam im Urlaub und dann ist meine Tochter irgendwann dazugekommen. Und dann sind wir klettern gewesen. Und meine Tochter hat Höhenangst und ist trotzdem mitgekommen, um Fotos zu machen. Und diese Fotos hat sie mit seinem Handy gemacht und hat festgestellt auf sein, also weil aus Versehen die Kamera ausging und sie, dann hat sich ein WhatsApp-Verlauf geöffnet und da war ein sexuell ausgerichteter WhatsApp-Verlauf mit einer anderen Frau, also nicht mit mir, während wir gemeinsam im Urlaub waren. Von dem Moment an war völliges Drama von meiner, also meine Tochter hat mir nichts erzählt, aber sie hat zugesehen, dass ich ja nicht mehr in diese Nähe praktisch dieses Mannes kam oder sie alles unter Kontrolle hatte. Okay. Sondern kam es irgendwann nach diesem Urlaub zur Trennung. Das, mir ließ es aber zum Beispiel keine Ruhe, wie man so sein kann, ja, zu dem Zeitpunkt damals, sodass ich ihn irgendwie 3 Monate später nochmal zum Gespräch gebeten habe. Und du glaubst, also doch, du glaubst es mir. Also der stand vor mir und ich habe dann gesagt, also habe die Fakten auf den Tisch gelegt und habe gefragt, wie geht sowas? Kannst du mir erklären, wie man sowas mit sich vereinbaren kann? Ich verstehe das nicht. Also da war ich noch an einem anderen Punkt, als ich heute bin, ja. Und liebsäuselnd saß er da und sagte, Maren, ich weiß gar nicht, was du mir vorwirfst. Ich so, hä, wie kann man so mit einem Menschen umgehen, ja? Also Dackelblick und Unverständnis Und ich so, okay, du gehst am besten. Also du gehst jetzt, weil sonst vergesse ich mich.
Aber es soziale, ist gut. Soziale Stimme, sich von unten an jemand heranpirschen. Ne?
Ja, unglaublich. Ja,
sehr eigenartig sein, ja.
Ja, das stimmt.
Es gibt bestimmte logische Verknüpfungen, die da nicht so funktionieren, aber andere funktionieren sehr gut. Und die haben manchmal damit zu tun, dass man dann adäquater für ein Gericht sprechen kann.
Ja.
Dann sieht plötzlich jemand anders schlecht aus. Mhm. Und sowas muss man dann tatsächlich eben mit bedenken.
Ja.
Zumindest in einem Fall haben wir es geschafft, dass jemand das Sorgerecht dann nicht verlor, sondern dass das vertagt wurde. Das war aber wirklich Rettung in letzter Sekunde. Das hat dann mit der Kleidung angefangen.
Okay.
Muss man sich darstellen, damit das Gericht einen ernst nimmt. Und wie muss man die Argumentationen nochmal umdrehen und anders aufnehmen? Weil logisch muss es sein. Mhm. Es darf emotional logisch sein, aber es muss nachvollziehbar sein. Und deswegen, ich nenne das ein Narrativ finden. Mhm. Ja, dass ich weiß, mit welcher Geschichte gehe ich da rein. Mhm. Was habe ich für eine Geschichte? Was für eine Argumentation habe ich, die nachvollziehbar ist, damit jemand anders sehen kann, okay, stimmt, da hat jemand an alles gedacht.
Ja, das stimmt.
Hilflosigkeit in dieser Stelle muss man dann stark vortragen. Ja, das heißt, ich könnte sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll und ich tue doch alles, ne?
Ja.
Würde man sagen, überfordert. Mhm. Wenn ich aber sage, ich komme wirklich an die Grenzen dessen, was ich mir noch ausdenken soll, weil ich schon für den anderen mitdenke und versuche, da was auszugleichen. Aber ich werde immer wieder vor Tatsachen gestellt, die mich manchmal an meinem eigenen logischen Verstand zweifeln lassen.
Ja, gleich viel selbstbewusster.
Könnte dasselbe sein, ist aber anders für andere gesprochen.
Ja.
Und für mich ist das auch, das ist nochmal wichtig, nicht, dass irgendjemand denkt, dass hier geht es gerade um Manipulation. Also Manipulation interessiert mich persönlich überhaupt nicht. In dem Moment, wenn ich arbeite durch die Bank mit Menschen, die eine Überzeugung haben. Und die aber dann manchmal Hilfe brauchen, damit diese Überzeugung auch auf die andere Seite kommt. Und wenn man dann sagt, ich spreche jetzt für die anderen, heißt das nicht, ich schmiere mich bei denen ein. Sondern ich versuche von mir aus, innen von mir aus zu verstehen, welchen Blickwinkel ich für die anderen öffnen muss, eventuell in einer anderen Funktion, in einer anderen Rolle, so dass die anderen verstehen, wie es mir wirklich geht. Und da bin ich wieder bei diesem Thema Transport. Wie sorge ich, dass das, was ich sage, auf der anderen Seite so ankommt, dass es übereinstimmt?
Ja, da haben wir jetzt irgendwie einen schönen Bogen geschlagen, oder Christoph? Also jetzt sind wir im Grunde genommen beim Anfang des Gesprächs oder beim Ausgangspunkt des Gesprächs angekommen. Ja. Ich finde, wir haben das gut gemacht. Und gibt es für dich noch irgendwas, was du gerne abschließend sagen möchtest? Bist du zu irgendwas nicht gekommen, weil ich dir da reingegrätscht bin? Oder?
Ach, ich glaube, ich will einfach nochmal drauf hinweisen, dass ich nicht eben immer nur anderen helfe, sondern eben auch selbst zwischendurch immer wieder auf die Bühne gehe und seit Dezember eine CD draußen habe.
Ja, bitte, erzähl nochmal.
Die heißt Poesie geht ohne Schuh. Mhm. Das ist eine Zeile aus einem Eichendorff-Gedicht. Dieses Gedicht habe ich gerade als Musikvideo nochmal abgedreht. Das kommt jetzt demnächst raus. Ich hoffe, Ende März ist es draußen.
Okay.
Und ich habe eigentlich die Gedichte der vor allen Dingen Romantik bis Goethe und ein kleines bisschen Rilke ist dabei. Also ein ganz kleines bisschen bin ich auch in die modernere Ebene gegangen, aber vor allen Dingen Romantik, Eichendorff, Rückert genommen und habe versucht, diese Geschichten, die in diesen Gedichten versteckt sind, mit einer der Wurzeln, aus denen ich gekommen bin, nämlich mit der Musik, so zu vertonen, dass ich versucht habe, diese Zwischentöne musikalisch zu unterstützen und rauszubringen. Das Ganze ist auch auf YouTube, bei Spotify, auf verschiedenen Geschichten, wenn man Christoph Hilger eingibt, unter christoph-hilger-poesie.de gibt es auch eine Webseite dazu. Das ist etwas, was, wenn wir schon bei Wege des Herzens sind, was ich mir, nachdem ich 1980 bis 86 das erste Mal dann als Liedermacher unterwegs war, habe ich mir jetzt dieses Vertonen von Liedgedichten, von Texten, die wirklich eine tolle Ebene haben, nochmal zur Aufgabe gemacht. Und das fahre ich jetzt parallel einfach weiter hoch. Ja, nach 25 Jahren mit Schauspielern, nach fast 20 Jahren mit Arbeit in der Industrie, hatte ich das Gefühl, muss ich meinem Herzen da nochmal folgen und sagen, meine Stimme hat auch was damit zu tun, dass ich mit der Geschichten erzählen möchte. Und da habe ich eine Menge nochmal reingelegt, ganz viel Herzblut, gibt schon 6 weitere. Dieses Jahr habe ich vor, 6 dieser Gedichte als Video auch mit rauszubringen. Ich werde aber wahrscheinlich nochmal 1 von den Liedern als Frühlingslied jetzt zum 21. März rausbringen.
Wow.
Von der CD, ein Fontane-Gedicht, Frühling. Und die Musik sorgt dann immer ein bisschen mit dazu, dass diese Geschichte nochmal anders erzählt wird, dass es eine musikalische Reise wird. Das heißt, ein Gedicht über jemand von Rückert, der davon träumt, dass von seiner Liebsten träumt, das habe ich dann als Tango vertont, weil das ist ein Tango für einen. Mhm. Ja? Also so mit musikalischen Formen zu spielen und rauszufinden, wie man dadurch einem Text nochmal eine andere Dimension gibt.
Ja, und wenn ich es richtig gelesen habe auf deiner Website, kann man dich auch buchen. Also muss man dich einfach nur anschreiben. Genau. Du selber, ich weiß gar nicht, ob du aktuelle Termine auf deiner Website hast. Das habe ich leider nicht mehr im Kopf.
Im Moment nicht.
Aktuell nicht, weil durch die Pandemie ja auch vieles abgesagt war oder schwieriger war. Genau.
Es läuft langsam erst an.
Ja, yeah. Aber du hast die Zeit sehr effektiv genutzt, um diese Zeiten, also dein Herzen, neues Herzensprojekt oder dein, na, es ist, ha, kommen wir nochmal zurück zur Stimme.
Ja. Yeah.
Deine Erinnerung an 1986 wieder aufleben zu lassen, dein Herzprojekt von damals, wo anders, ein anderer Weg aber erstmal wichtiger war oder du vielleicht noch nicht so dazu gestanden hast oder wie auch immer, dass zumindest zu dem Zeitpunkt nicht der richtige Zeitpunkt war, da weiterzugehen.
Damals starb gerade die Liedermacher-Szene so.
Ah, okay.
So 84 ging das etwa los, 384, dass das immer unwichtiger wurde. 81 war noch Höchstzeit von Klaus Hoffmann, Hermann von Wehen, Hannes Wader, die waren alle regelmäßig unterwegs. Die füllten teilweise hier in Köln die Sporthalle, Konstantin Wecker. Die waren mit solchen Sachen unterwegs und dann merkte ich erstmal, dass ich einen anderen Weg gehen muss. Ich musste erstmal lernen, andere Texte auf den Punkt zu kriegen. Mhm. Mich erstmal 4-5 Jahre als Schauspieler durchschlagen und gucken, wie ich auf Tournee Geschichten erzählen kann, mit Rollen Geschichten erzählen kann, anderen zu helfen, das besser zu können, in der Industrie den Menschen zu helfen. Von mir aus ist, das ist für mich alles das. Der Ansatz ist das Gleiche, nur für Schauspieler geht es dann darum, eine mögliche starke Dissonanz so zu schaffen, dass alle Leute denken, oh, da will ich dranbleiben, was erzählt der denn da gerade?
Ne? Ja, ja.
Und für Menschen in Industrie oder auch für uns ist dann mehr die Frage der Kongruenz. Wie passt das, was ich bin und was ich sage, so zu mir und ist so aus mir heraus, dass ich damit Menschen wirklich überzeugen kann, wie zum Beispiel so eine Jury, von der du sprachst.
Ne? Ja,
das hätten
ja
die gebraucht.
Ja.
Das wäre so ein typisches Thema, was mich dann interessiert, wenn jemand so eine Präsentation hat und sagt, da will ich jemand überzeugen. Was braucht man dann dafür?
Mhm.
Und wie kann ich das so tun, dass ich mich nicht verstelle?
Ja.
Aber so tune auf jemand anderen, dass das dann rüberkommt. Ne?
Ja, das war echt herausfordernd. Ich weiß noch nicht, also ich habe eigentlich für mich die Entscheidung getroffen, ich mache solche Slams nicht mehr, weil mir 3 oder 4 Minuten das. Also so wie ich bisher dastehe, sind 3 oder 4 Minuten für mich zu wenig, so für das, was ich vermitteln möchte. Und daher mache ich dann doch lieber meine Podcasts, wo ich mich mit den Menschen austauschen kann und die Menschen gerne zuhören können und mich darüber kennenlernen können.
Ja, und trotzdem, ich bohre nochmal da rein. Im Filmgeschäft gibt es etwas, das habe ich auch jahrelang mittrainiert, Pitching.
Mhm.
Elevator Pitch ist relativ berühmt.
Ja. Yeah.
Das heißt, eine Minute mit jemandem zu haben im Fahrstuhl und in dieser eine Minute dafür zu sorgen, dass der beginnt, sich zu interessieren.
Mhm. Und sagt, also ja, ich bin ja noch nicht auf dich zugekommen, vernagst genau. Mich nicht fürs Stimmtraining.
Das hast du eingeladen.
Genau. Also ich werde mal zusehen, wann ich es dann demnächst mal mache. Genau. Aber ich glaube, das würde jetzt hier im Podcast zu weit führen.
Genau.
Ich möchte euch Zuhörer und Zuschauer sehr herzlich einladen. Schaut euch mal die Website oder gebt im Internet einfach Christoph Heger ein. Das kommt einmal seine Website als Stimmtrainer oder ja, zum Stimmtrainer und Coach. Und warte mal, es war www.christoph-heger-poesie.de. Die zweite, genau. Wenn ihr auf die Musik gehen wollt. Oder gebt es einfach.
Helga-Christoph.de ist dann mehr so in die Industrieseite.
Achso, okay, ja, siehst du.
Mächtig überarbeitet werden, das ist immer so, aber
ja.
Drei Seiten gibt es mindestens. Okay.
Ja, die werden auch im Link oder werden auch im Text beim Podcast und auf YouTube dann noch mit aufgeführt werden. Perfekt. Christoph, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir eine große Freude gemacht und ich bin froh, dass es dieses Mal geglückt ist und freue mich schon drauf, es zu veröffentlichen und es dir dann auch mitzuteilen, dass es da ist. Und dann,
ja, freue ich mich auch.
Ja, also ich danke dir. Bis zum nächsten Mal, Christoph.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.